Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Das Mainzer Pharmaunternehmen BioNTech hat in Großbritannien eine Notfallzulassung für seinen mit Pfizer entwickelten Corona-Impfstoff erhalten. Auf einer Pressekonferenz heute Vormittag sagte dazu Özlem Türeci, Mitbegründerin und Chief Medical Officer von BioNTech:
Wir haben sofort mit dem Auslieferungsprozess für unseren Impfstoff angefangen und erwarten, dass der Impfstoff in den nächsten Tagen in Großbritannien verfügbar sein wird.
Wir sprechen gleich darüber, wieso, weshalb und warum Großbritannien bei der Zulassung des Corona-Impfstoffs schneller ist als der Rest der Welt. Wir stellen den Klimabericht 2020 vor und wir blicken auf das Ende einer Legende. Das Radioteleskop von Arecibo ist eingestürzt. Zu all dem begrüßt Sie am Mikrofon heute Uli Blumenthal. Sie haben es in den Nachrichten vielleicht gehört, das Mainzer Unternehmen BioNTech hat zusammen mit seinem Partner Pfizer eine erste Notfallzulassung für seinen Corona-Impfstoff erhalten, und zwar in Großbritannien. Mein Kollege Volkert Wildermuth verfolgt diese Impfstoffentwicklung und Diskussion schon lange. Volkert, im Berliner Homeoffice, hatten Sie die Briten eigentlich auf der Rechnung?
Nö, überhaupt nicht, muss ich sagen. BioNTech und Pfizer, die hatten ja jeweils bekannt gegeben, dass sie Anträge auf Marktzulassung ihrer Impfstoffe in den USA und dann auch in der EU gestellt haben. Aber dieser Antrag in Großbritannien, der wurde offenbar schon am 23. November eingereicht. Aber der lief einfach unter dem Radar. Vielleicht auch, weil Großbritannien, was die Medikamentenzulassung betrifft, ja eigentlich noch zur EU gehört. Da sollte die neue britische Behörde für die Regulation von Medikamenten und medizinischen Produkten erst im neuen Jahr die Arbeit aufnehmen. Aber mit einer Sonderregelung konnten sie jetzt früher loslegen und jetzt haben sie diese Notfallzulassung empfohlen. Die Regierung hat sie gleich umgesetzt. Wie gehört, ab nächster Woche soll es losgehen. Dann stünden 800.000 Dosen bereit, erläutert Gesundheitsminister Matt Hancock. Damit sollen voraussichtlich zuerst medizinisches Personal, sehr alte Menschen sowie Risikogruppen geimpft werden. Die Details dazu müssen aber noch bekannt gegeben werden.
Haben die Briten, um die Nase nun vorn zu haben, möglicherweise Abstriche bei der Sicherheit dieses mRNA-Impfstoffs gemacht?
Wohl nicht. Bei der Pressekonferenz heute sagten Vertreter von BioNTech, dass die britischen Behörden die gleichen Fragen gestellt haben wie die Behörden der EU oder der USA. Diese Behörden stehen auch im ständigen Austausch untereinander und vor allem diese Prüfung der Daten, die läuft ja schon längst. Die Zulassungsbehörden waren von Anfang an im Gespräch mit den Unternehmen, haben gesagt, diese Daten brauchen wir, um Wirksamkeit und Sicherheit beurteilen zu können. Und die Unternehmen haben die Studien entsprechend angelegt und schon seit Oktober haben sie den Behörden die ersten Daten zugeliefert. Das heißt, die konnten den Großteil schon analysieren und bei den Anträgen von BioNTech, Pfizer und Moderna, da kam im Grunde nur noch die Endauswertung aus Sicht der Firmen dazu. Der Bewertungsprozess lief da schon längst und die EU, die USA und Großbritannien, die haben sich darauf geeinigt, das zu machen in diesem rollierenden Verfahren und Großbritannien hat es als erstes gesagt, ja, ihr bekommt die Notfallzulassung.
Was kann man zu den Gründen sagen, warum es in der EU nicht so schnell läuft, warum man so ein bisschen hinterherhinkt?
Ja, Gesundheitsminister Jens Spahn hat heute gesagt, es geht nicht darum, irgendwo Erste zu sein. Es geht darum, dass wir sichere und wirksame Impfstoffe haben. Und dabei setzen unterschiedliche Länder verschiedene Prioritäten. In der EU soll es vor allem transparent vor sich gehen, damit die Menschen der Impfung vertrauen. Das ist auch den USA wichtig. Dort wird das zuständige Komitee der Food and Drug Administration vor den Augen der Öffentlichkeit tagen im Livestream am 10. Dezember. Soweit geht die EU nicht, aber auch hier gibt es am 11. Dezember eine öffentliche Anhörung zu allen Fragen rund um die Impfung und die Anregungen der Öffentlichkeit, die wird dann das entsprechende Komitee der European Medicine Agency aufgreifen und bei Beratungen am 29. Dezember über BioNTech, Pfizer und später am 12. Januar auch über Moderna mit einbeziehen. Das sind jeweils die spätesten Daten. Dann wird es wahrscheinlich eine bedingte Zulassung geben. Das heißt, die Impfungen können losgehen, aber die Unternehmen müssen noch Daten, zum Beispiel über Langzeitwirkung oder bestimmte Gruppen nachliefern. Außerdem wird die Sicherheit der Impfung aktiv überwacht. Auch dazu wird es dann Studien geben.
Wenn die EMA nun Ende Dezember sagt, ja, der Impfstoff von BioNTech ist sicher und wirksam, wann geht es dann konkret mit den Impfungen los?
Ja, erstmal muss tatsächlich die EU-Kommission noch formal die Zulassung aussprechen. Dafür hat sie eigentlich 90 Tage Zeit. Das wird aber wahrscheinlich ganz schnell gehen. Dann Muss aber noch ein zweiter Schritt passieren. Bei Impfstoffen ist es so, die müssen ja besonders sicher sein. Da wird jede Charge nochmal geprüft. In Deutschland macht das das Paul-Ehrlich-Institut. Mit denen habe ich gesprochen. Die haben gesagt, da brauchen wir nur 1 oder 2 Tage. Und parallel wird die ständige Impfkommission entscheiden, wer zuerst geimpft wird. Die hat sich schon auf Kriterien verständigt mit dem Ethikrat und der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina. Da werden wahrscheinlich zuerst die Alten und medizinisches Personal auf Covid-19-Stationen drankommen.
London erteilt dem Impfstoff von Pfizer und BioNTech eine Notfallzulassung vor Europa und den USA. Das war mein Kollege Volkert Wildermuth mit Einzelheiten und Hintergründen. 2020 ist auf dem Weg zu einem der heißesten 3 Jahre seit Beginn der Wetteraufzeichnung im Jahr 1850 zu werden. Diese Nachricht kommt aus Gent, wo die Weltmeteorologieorganisation heute Mittag den vorläufigen Jahresbericht zum Zustand des Weltklimas vorstellte. Volker Masek fasst die wichtigsten Punkte daraus zusammen.
Der Klimawandel schreite unbarmherzig fort. So kommentiert die Weltwetterorganisation WMO ihren vorläufigen Jahresrückblick. 2020 eingeschlossen sind die letzten 6 Jahre demnach auch die wärmsten der bisherigen Aufzeichnungen. Wobei die WMO davon ausgeht, dass 2020 am Ende auf einem der 3 Spitzenplätze landet. Bisher wurden nur die Daten von Januar bis Oktober ausgewertet. Die globale Mitteltemperatur liege inzwischen rund 1,2 Grad Celsius über dem vorindustriellen Niveau. Und das, obwohl der tropische Pazifik gar nicht im El Niño-Modus sei, so die WMO-Experten, also in keiner natürlichen Warmphase.
Wärmerekordjahre sind üblicherweise mit einem starken El Niño verknüpft, so wie 2016. Wir erleben aber derzeit eine La Niña. Sie hat eine abkühlende Wirkung auf das globale Klima, ist aber zu schwach, um die diesjährige Wärme abzupuffern. Trotz der aktuellen La Niña-Bedingungen ist dieses Jahr fast so warm wie der bisherige Rekordhalter 2016.
Als besonders bemerkenswert bezeichnet der Report die Entwicklung in Sibirien in diesem Jahr. Dort habe die Temperatur mehr als 5 Grad über dem langjährigen Mittel gelegen. In Verkhojansk kletterte das Thermometer Ende Juni auf 38 Grad Celsius. Die Stadt liegt auf dem 67. nördlichen Breitengrad.
Das ist nach gegenwärtigem Stand die höchste Temperatur, die jemals irgendwo nördlich des Polarkreises gemessen wurde. Sie befeuerte zugleich die stärksten Naturbrände in den letzten 18 Jahren, seit es Daten darüber gibt.
Extreme Waldbrände und neue Rekordtemperaturen traten auch in anderen Erdteilen auf. Die erste Spitzenmarke schon am 4. Januar im Sommer auf der Südhalbkugel. An diesem Tag meldete Sydney 48,9 Grad Celsius. So viel wie nie zuvor in einer australischen Metropole. In Bagdad und in Kuwait war es Ende Juni 52 Grad heiß und in Jerusalem später knapp 43. Lauter Allzeitrekorde, so die WMO. Zu Hitzewellen kommt es inzwischen auch vermehrt in den Weltmeeren. Es gebe eindeutige Hinweise darauf, dass sich der Wärmeeintrag in den Ozean beschleunigt habe, wie der neue Report bemerkt.
Marine Hitzewellen werden eingeteilt in moderate, starke, schwerwiegende und extreme. Mehr als 80% aller Meeresgebiete erlebten 2020 mindestens eine starke.
Auch in dieser Statistik sticht Sibirien heraus. Im arktischen Laptev-Meer kam es sogar zu einer extremen marinen Hitzewelle und die dauerte 5 Monate lang, von Juni bis Oktober. In diese Zeit fielen auch neue monatliche Tiefstwerte für die Meereisfläche im Nordpolargebiet.
Die arktische Meereisbedeckung erreichte ihr Minimum im September und das war der zweitniedrigste Stand in der 42-jährigen Satellitenmessreihe. Die Monatswerte für Juni und Oktober 2020 waren sogar die bisher niedrigsten der Aufzeichnungen.
In den neuen Bericht sind vorläufige Daten diverser Wetterdienste, UN-Agenturen und Klimaforschungsprogramme eingeflossen. Ihren finalen Report über das Klimajahr 2020 will die WMO im März vorlegen.
Die letzten 6 Jahre waren die bisher wärmsten seit 1850. Volker Masek über den globalen Klimabericht für 2020 der Weltmeteorologieorganisation. Es gibt Teleskope, deren Namen haben einen magischen Klang. Hubble gehört dazu. Und sicher auch Arecibo in einem Talkessel in Puerto Rico befindet sich dieses Radioteleskop mit 300 Metern Durchmesser. Und jahrzehntelang war es das größte Instrument der Welt. Seit gestern nun ist Arecibo Geschichte, denn das Teleskop ist eingestürzt. Dirk Lorenzen im Hamburger Homeoffice, Astronomiefachautor für Forschung aktuell. Was ist da genau passiert?
Dieses Teleskop ist ja eine 300-Meter-Schüssel, eben in so einem Talkessel. Das ist ein Metallgerüst, belegt mit Tausenden von Aluminiumplatten, die für so eine schöne glatte Oberfläche sorgen. Und 150 Meter über dieser Schüssel, da hing eben eine weitere große Metallgitterstruktur, so Ausmaße fast wie ein Verkehrsflugzeug. Und daran war der Empfänger befestigt, der eben die von dieser Teleskopoberfläche reflektierten Radiowellen dann registriert hat. Und diese große Struktur über diesem Kessel, die war eben befestigt an drei etwa 100 Meter hohen Türmen, die um dieses Tal herumstanden. Und die beiden Seile zu einem der Türme, die waren eben im August und im November gerissen. Seitdem hing das alles, na nicht am seidenen Faden, aber zumindest eben nur noch an den Seilen zu zwei Türmen. Und gestern haben die dann der Belastung nicht mehr standgehalten. Diese Seile sind gerissen, alles ist in den Talkessel gestürzt. Und wenn man sich jetzt Luftbilder ansieht, dann ja, sieht das berühmte Teleskop aus wie ein in mehrere Teile zerborstener Suppenteller.
Hätte es denn die Möglichkeit gegeben, das Teleskop noch zu retten?
Das hat man anfangs noch mal erwogen, aber seit dem Riss des zweiten Seiles, da am 6. November, war klar, es wäre viel zu gefährlich gewesen, Menschen dort oben in diese Empfängerkonstruktion hineinzulassen, die man eben normal begeht sonst fürs Beobachten. Da hat man gesagt, das ist zu gefährlich. Man hat jetzt schon überlegt, wie man es vielleicht kontrolliert abbauen könnte, aber auch da war das Unglück schneller. Immerhin das Gute an der ganzen Sache, es ist niemand zu Schaden gekommen.
Welche Bedeutung hat dieses Arecibo-Teleskop für die Astronomie in den Jahren der Existenz gehabt?
Das ist ja eigentlich uralt, 1963 gebaut, 57 Jahre alt, aber es war eben immer noch äußerst wichtig, vor allem für zwei Einsatzbereiche. Zum einen natürlich ganz klassisch das Empfangen von Radiowellen aus dem All. Da ging es dann vor allem um Pulsare, so kompakte, sehr schnell rotierende Sternleichen, und auch die Beobachtung im Radiobereich von fernen Galaxienkernen war sehr wichtig hier für Arecibo. Und dann war eben zum anderen diese Schüssel eine ganz wichtige Radarstation. Mit Radarwellen wurden dann also die Planeten im Sonnensystem beobachtet, etwa die Oberflächen von Merkur und Venus. Und vor allem war Arecibo unerhört wichtig für erdnahe Asteroiden. Das heißt, wenn immer ein Brocken sehr nah an der Erde vorbeigezogen ist, hat man mit Arecibo da hingeguckt, hat Radardaten gewonnen, und so wusste man ganz genau die Bahn dieser Brocken und konnte gut vorausberechnen, werden diese Brocken irgendwann mal die Erde gefährlich treffen oder nicht. Aber das ist nun vorbei.
In China, da gibt es ja das Radioteleskop FAST, das sogar 500 Meter Durchmesser hat. Ist das nicht jetzt ein, nennen wir es mal so ehrlich, guter Ersatz?
FAST ist zwar größer, taugt aber nicht so wirklich als Ersatz. Zum einen ist es eben nicht so offen zugänglich für Forscherinnen und Forscher aus aller Welt, wie das bei diesem US-Instrument Arecibo in Puerto Rico eben möglich war. Dann hat Arecibo bei etwas höheren Frequenzen gearbeitet, weil die Oberfläche genauer gearbeitet war als hier bei FAST. Und FAST kommt eben nicht für so Radarbeobachtungen zum Einsatz. Das heißt, die NASA hat schon gesagt, dass sie eben künftig wirklich dringend wieder so ein Radarteleskop braucht. Man fragt sich jetzt, wo da das Geld herkommt, und man tut sich wahrscheinlich zusammen mit den Weltraumstreitkräften der USA, denn auch die möchten gerne Radarsysteme haben, dass sie Raumschiffe bis zum Mond erfassen können. Also vielleicht gibt es in einigen Jahren so eine zivil-militärische Kooperation für eine Art Arecibo-Nachfolger, wie immer der dann aussehen mag.
Dirk, du hast jahrelang über die Forschungsprojekte berichtet, die mit dem Arecibo-Teleskop zum Einsatz kamen. Wie fällt dein persönliches Fazit aus?
Arecibo war wirklich eine Ikone der Astronomie. Also alle, die sich für Astronomie irgendwie interessieren, kennen das Palomar-Observatorium. Das ist das berühmteste optische Teleskop auf der Erde. Alle kennen Hubble, das berühmteste im All. Und natürlich war Arecibo das Radioteleskop. Also da hätte es gar nicht irgendeinen James-Bond-Film gebraucht oder Science-Fiction-Epos Contact. Also es ist einfach, Arecibo ist eine Legende. Man hat von dort eine Botschaft zu den Sternen geschickt, in Richtung M13, einem Kugelsternhaufen. Die kommt in etwa 25.000 Jahren an. Also so lange wird zumindest ein Signal von Arecibo noch leben. Aber die Radioastronominnen und Astronomen sind alle tief traurig.
Dirk Lorenzen über das Ende einer Legende. Das Arecibo-Teleskop in Puerto Rico ist eingestürzt. 1,5 Milliarden Sterne, diese unvorstellbare Zahl von Gestirnen der Milchstraße, sind mit dem ESA-Satellit Gaia erfasst und vor 2 Jahren in einem Katalog Astronomen weltweit zur Verfügung gestellt worden. Morgen nun wird eine aktualisierte Version des Gaia-Katalogs veröffentlicht, und Karl Obern hat mit Forschenden über ihre Erwartungen an diesen Katalog gesprochen.
Weißt du, wie viel Sternlein stehen an dem blauen Himmelszelt? Nicht Gott der Herr, sondern Gaia hat sie gezählt. Ein Satellit der ESA, der seit 6 Jahren beobachtet, wo die Sterne stehen, wie sie sich bewegen und woraus sie bestehen. Der erste umfassende Sternenkatalog mit dem wenig lyrischen Namen Data Release 2 erschien im April 2018 und revolutioniert seither die Forschung. 3000 Studien mit astronomischen Entdeckungen erschienen in nur 2 Jahren, durchschnittlich 4 neue Ergebnisse pro Tag.
Das war ein riesen Schritt, nicht nur für mich, sondern für Stellarastronomie im Allgemeinen.
Before Gaia, it was quite difficult to find these objects.
Für mich spaltet sich sozusagen die moderne Astronomie in 2 Kapitel. Es gibt vor Gaia und nach Gaia.
Gaia kreist über 200.000 Kilometer hoch an einem Lagrange-Punkt, an dem sich die Fliehkraft und die Schwerkraft von Sonne und Erde gerade aufheben. 2 Teleskope an Bord beobachten von hier wieder und wieder alle sichtbaren Lichtpunkte am Himmel. Der Satellit hat gemeinsam mit dem Erdumlauf um die Sonne, sommers wie winters, einen geringfügig verschobenen Blickwinkel auf all diese Sterne. Aus diesem Perspektivenwechsel, Astronomen sprechen von der Parallaxe, hat das Gaia-Team nun eine neue Fassung seines Katalogs zusammengestellt.
Also ganz ursprünglich hatten wir mal geplant, mit Gaia 1 Milliarde Sterne zu vermessen. Das haben wir, wie man sieht, schon sehr übererfüllt.
Das Early Data Release 3 enthält laut Stefan Jordan vom Astronomischen Recheninstitut der Universität Heidelberg 300 Millionen Sterne mehr, insgesamt also 1,8 Milliarden Sterne. Gerade in den sternenreichen Zentralregionen der Milchstraße hatte Gaia immer wieder Sterne verwechselt. Weil der Satellit alle Sterne immer und immer wieder beobachtet hat, wurden solche Fehler nun ausgemerzt und Messwerte präzisiert. Und dadurch werden immer mehr Strukturen in der Milchstraße erkennbar.
Oh gosh, I don't even know where to start.
Emily Hunt von der Universität Heidelberg untersucht offene Sternhaufen, also nah beieinander stehende Gruppen von Sternen. Die Astronomin möchte wissen, bilden sich Sterne häufiger in Gruppen oder eher nicht?
Es ist ein wichtiger Teil des Lebenszyklus der Sterne. Und die Frage berührt so viele andere Bereiche der Astronomie innerhalb unserer Galaxie.
Gaia hat eine ganze Disziplin hervorgebracht, die galaktische Archäologie, die die Bewegung der Sterne um das Zentrum der Milchstraße analysiert und dann in deren Vergangenheit blickt. Dabei wird die gut vermessene Rotation der Sterne um das galaktische Zentrum simuliert und dann im Rechner zurückgedreht. Astronomen stellten dabei fest, dass die Milchstraße vor rund 5 Milliarden Jahren von einer Zwerggalaxie gekreuzt wurde und dieser kosmische Auffahrunfall hat vielleicht mit der Entstehung unserer Sonne zu tun. Boris Gensicke von der Universität im englischen Warwick untersucht weiße Zwerge, also lange ausgebrannte Sternenleichen, die auf Planetengröße geschrumpft sind und die nur noch leicht glimmen.
Ein großes Problem war vor der Gaia-Mission, dass wir Entfernungen zu Sternen nicht kannten oder nur zu sehr wenigen.
Weiße Zwerge waren bislang wegen ihrer geringen Größe nur schwer zu entdecken. Gaia hat die Zahl bekannter weißer Zwerge fast verzehnfacht, auf rund 250.000. Und Gaia hat auch hier ein neues Studienfeld eröffnet.
Und es stellt sich eben heraus, dass viele weiße Zwerge Überreste von Planetensystemen haben und wir dort Untersuchungen zu Exoplaneten machen können, die man bei, sagen wir, den normalen Planetensystemen, die um sonnenähnliche Sterne kreisen, nicht machen kann.
Am Donnerstag soll der neue Sternenkatalog, wie schon zuvor, gleichzeitig für alle Astronomen weltweit veröffentlicht werden. Kein Forschender durfte die Daten frühzeitig auswerten. Und das ist ein weiterer Grund für die rege Forschungsarbeit, die wohl auch mit dem präziseren Katalog bevorsteht.
Weißt du, wie viel Sternlein stehen? Karl Urban über den erweiterten Sternenkatalog der Gaia-Mission der Europäischen Raumfahrtbehörde ESA. Und bei uns geht es weiter mit den Wissenschaftsmeldungen des Tages von und mit Piotr Heller.
In den Vereinigten Staaten könnte es schon im Dezember 2019 SARS-CoV-2-Infektionen gegeben haben. Das legt eine Untersuchung amerikanischer Forscher nahe. Sie haben über 7000 Blutspenden vom letzten Dezember und Januar analysiert. In knapp 90 davon fanden sie Antikörper gegen das neuartige Coronavirus, wie sie im Magazin Clinical Infectious Diseases darlegen. Die Wissenschaftler schließen daraus, dass das Virus schon vor dem ersten offiziellen Fall vom 20. Januar in den USA grassiert haben könnte. Vor wenigen Wochen meldeten italienische Forscher einen ähnlichen Fund in ihrem Land. Sie hatten in Blutproben aus dem September 2019 Hinweise auf das Virus gefunden. Chinas Mondsonde hat erste Gesteinsproben gesammelt. Das teilte die chinesische Weltraumagentur mit. Nachdem die Landeeinheit der Raumsonde Chang'e 5 gestern Nachmittag mitteleuropäischer Zeit auf der Mondoberfläche aufgesetzt hatte, habe sie nun mit der Probenentnahme begonnen. Laut Plan wird der Roboter nun 2 Tage lang Gestein sammeln und dabei bis zu 2 Meter tief bohren. Danach soll eine Aufstiegsstufe die Proben zunächst zu einem Orbiter bringen, der den Mond zurzeit umkreist. Von dort aus sollen sie in einer Rückkehrkapsel zur Erde fliegen. Glückt die Mission, wäre China nach den USA und der Sowjetunion das dritte Land, das Mondgestein zur Erde bringt. Forscher kritisieren Mängel bei der Haltung von Milchkühen in Deutschland. Das Team aus Hannover, München und Berlin hat über 3 Jahre hinweg hunderte Milchkuhbetriebe in verschiedenen Regionen besucht. In manchen davon war bis zu 1/3 der Kühe zu mager. Im Norden Deutschlands und in Bayern war zudem jede 5. Kuh lahm. Im Osten waren es sogar 4 von 10. Der überwiegende Anteil dieser Lahmheitsfälle sei auf Klauenerkrankungen zurückzuführen. Sie würden durch zu lange Stehzeiten und mangelnde Pflege hervorgerufen, heißt es von den Forschern. Lahmheit löse bei den Tieren Stress und Schmerzen aus. Ihre Studie offenbare zudem große Unterschiede zwischen den Betrieben, schreiben die Autoren und empfehlen eine gesetzlich festgeschriebene Hygieneverordnung, die Einrichtung von Hygieneschleusen, Quarantäne für zugekaufte Tiere und ein Mindestmaß an Fläche für Krankenbuchten. Taucher haben in der Ostsee eine Enigma-Chiffriermaschine gefunden. Das Team war eigentlich im Auftrag des WWF unterwegs, um alte Fischernetze zu bergen. Dabei entdeckten sie auf dem Grund der Geltinger Bucht die Enigma, wie die Naturschutzorganisation mitteilte. Im Jahr 1945 hatte die deutsche Kriegsmarine dort rund 50 eigene U-Boote versenkt, um sie nicht den Alliierten übergeben zu müssen. Florian Huber, einer der Taucher und Unterwasserarchäologe, vermutet, dass die Enigma dabei über Bord gegangen sei. Während des Zweiten Weltkriegs verschlüsselten die Deutschen ihre Funksprüche mit den Maschinen. Das Exemplar aus der Geltinger Bucht soll nun in die Restaurierungswerkstatt des Museums für Archäologie in Schleswig kommen. Die Flügel von Insekten entwickelten sich dereinst aus den Beinen von Krebstieren. Die Herkunft der Insektenflügel war lange Zeit unbekannt, weil Wissenschaftler an der falschen Stelle suchten. Man ging nämlich davon aus, dass Insekten am ehesten mit 100 oder 1000 Füßern verwandt sind. Erst dank der Genforschung wurde klar, dass Insekten viel enger mit Krebstieren verwandt sind. Nun konnte eine Biologin dank genetischer Vergleiche zwischen Fruchtfliegen, Käfern und einem Krebs die Evolution der Insektenflügel nachvollziehen. Nachdem eine Krebstierart vor 300 Millionen Jahren an Land kam, verwuchsen sich ihre obersten Beinsegmente mit ihrem Körper. Mit der Zeit wanderten sie in Richtung Rücken, wo sie sich schließlich zu Flügeln entwickelten.
Und das waren die Meldungen heute von und mit Piotr Heller.
Sternzeit, 2. Dezember. Der Mond, die Pflanzzeit und das Holz. Morgen früh ab 2.22 Uhr ist Pflanzzeit, so verkündet es ein populäres Kalenderbuch zur Arbeit im Garten. Es muss niemand des Nachts mit Stirnlampe ins Beet eilen, denn die Pflanzzeit endet erst am 15. Dezember um 23.23 Uhr. Hier werden dem Mond magische Kräfte auf die heimische Scholle nachgesagt. Denn die Pflanzzeit beginnt, wenn der Mond morgen früh im Sternbild Zwillinge seine höchste Stellung am Himmel erreicht. In gut 2 Wochen durchschreitet er dann im Schützen die Talsohle seiner Bahn. Offenbar wird die schlichte Analogie gezogen, dass der Mond beim Absteigen den Bereich unter der Erdoberfläche besonders beeinflusst. Ob das für mögliche Leser auf der Südhalbkugel auch gilt, bei denen der Mond morgen nicht besonders hoch steht, verrät das Jahrbuch nicht. Beim Mondaberglauben gibt es ohnehin diverse Schulen, die sich zum Teil komplett widersprechen. Manche halten den Einfluss des Mondes für besonders günstig, wenn er auf seiner geneigten Bahn unterhalb der Erdbahnebene steht. Wieder andere halten die Mondphasen für entscheidend. Holz dürfe man nur bei abnehmendem Mond schlagen. Dann sei es perfektes Bauholz, weil es nicht brenne und nicht arbeite. Für Mondholz verlangen manche Scharlatane Mondpreise. Den zahlreichen wissenschaftlichen Überprüfungen haben die Mondregeln noch nie standgehalten. Holz brennt und arbeitet immer, egal bei welcher Mondphase ein Baum gefällt wurde. Das kann jeder ausprobieren, heute Abend nach 6 Uhr sogar bei Mondschein.
Woran hakt es bei der Auszahlung der Novemberhilfen? Dieser Frage geht Wirtschaft und Gesellschaft ab 17.05 Uhr nach. Ein weiteres Thema, die Deutsche Bahn und die Vorbereitung auf die Weihnachtsreisen. Das jetzt hier war Forschung aktuell am Mikrofon der Sendung Uli Blumenthal und ich wünsche Ihnen noch einen wunderschönen guten Abend.